Deutschlandfunk. Hintergrund.
Alltägliche Ärgernisse. Teil 1. Digitale Verzweiflung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier im Hintergrund über Phänomene und Entwicklungen, die viele Menschen in Deutschland ärgern und frustrieren. Mein Name ist Monika Dittrich, ich gehöre zum Hintergrundteam. Und das erste Thema unserer Reihe über die alltäglichen Ärgernisse heißt digitale Verzweiflung. Denn uns ist aufgefallen, Digitalisierung macht das Leben nicht für alle Menschen einfacher und komfortabler. Viele Bürger fühlen sich ausgeschlossen oder überfordert, weil sie mit Internet und Smartphone nicht umgehen können. Und sie verzweifeln, wenn es bei Behörden und Ämtern nicht mal mehr analoge Alternativen gibt. Einen solchen Fall beschreibt meine Kollegin Antran gleich zu Beginn ihrer Sendung.
In diesem Jahr steht eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der deutschen Nachkriegsgeschichte an, die Grundsteuerreform. Vorangegangen war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt hat. Die Grundsteuer wird bislang anhand von veralteten Grundstückswerten, den sogenannten Einheitswerten, berechnet. Für Ostdeutschland stammen diese Daten von 1935, für Westdeutschland von 1964. Dass der Wert von Grundstücken ganz erheblich steigen oder sinken kann und von mehreren Faktoren abhängig ist, wurde bis jetzt nicht berücksichtigt, was zu steuerlichen Ungleichbehandlungen führen kann. Deswegen soll in diesem Jahr der Grundsteuerwert neu bewertet werden, und zwar von den Eigentümern selbst, ausschließlich digital.
Die jetzige Situation ist so, dass jeder Einzelne in ein Online-Portal muss, nämlich dieses Steuerportal Elster bei seinem Finanzamt. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Menschen, die das schon gemacht haben für ihre Steuererklärung. Und dann ist das da halt eine weitere Seite, durch die man sich da durchkämpfen muss.
Ärgert sich Petra Irz, Geschäftsführerin beim Bundesverband Wohneigentum. Zur Neuberechnung gibt es ein Bundesmodell, das für die meisten Bundesländer gilt. Allerlei Daten müssen Eigentümer dafür kennen, etwa zu Gemarkung, Flur, Flurstücken, Grundstücks- und Wohnfläche, Baujahr, Gebäudeart und Bodenrichtwert. Einige dieser Daten findet man gegebenenfalls im Grundbuch oder in Kaufverträgen. Andere müssen selbst recherchiert und im Online-Steuerportal Elster eingegeben werden.
Diese Daten muss ich dann ab 1.7. in dieses Online-Tool einfügen. Und wer damit nicht so gut zurechtkommt und sich schwer tut, sich da zu orientieren, der hat wirklich eine Plage. Und ich kann nur sagen, unsere Mitglieder und auch viele Haus- und Wohneigentümer generell sind ja nicht alle 40, sondern die sind 40 plus. Das heißt, ganz viele sind über 60, über 70, 80. Der eine kann es schon, der nächste hat einen Enkel. Aber das ist eigentlich eine Zumutung, alle Menschen jetzt darauf zu setzen, online sich da bewegen zu müssen. Ist eine große Irritation, es ist eine Überforderung für viele sicherlich. Und diese Erfahrung, dass man irgendwo wieder mal nicht mithalten kann, weil man eben nicht digital unterwegs ist, das ist ja eine ausgrenzende Erfahrung. Und die finde ich dann schon sehr schwierig.
Es gäbe zwar eine Härtefallregelung, aber bis jetzt sei nicht genauer definiert, wer als Härtefall gilt. Wenn jemand keine E-Mail-Adresse hat, keinen Computer? Das Dokument wird online ab dem 1. Juli zur Verfügung stehen. Dann haben Eigentümerinnen und Eigentümer 4 Monate Zeit, also bis Ende Oktober, um alle Unterlagen einzureichen. Eine Fristverlängerung oder vorherige Bearbeitung sind nicht vorgesehen. Es geht um rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland. Es dürfte ein gutes Geschäft für die Steuerberater werden, deren Kammer allerdings warnt:
Die Steuerberatungskanzleien arbeiten seit Beginn der Corona-Pandemie am absoluten Limit. Die Abgabefrist der Schlussabrechnungen für die Corona-Wirtschaftshilfen ist der 30. Juni 2022. Inmitten dieser angespannten Situation steht dem Berufsstand nun eine weitere Zusatzaufgabe ungeahnten Ausmaßes bevor.
Die Steuerberater fordern deshalb eine Verlängerung der Abgabefrist. Auch der Verband für Wohneigentum würde seine Mitglieder beim Ausfüllen der Online-Formulare gern unterstützen. Aber
wir dürfen nicht beraten in dem Sinne. Wir können nur sagen, macht so und so. Aber wir können nicht mit den Leuten da sitzen und Elster ausfüllen.
Warum nicht?
weil das aus steuerrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist. Also Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht, die dürfen Elster ausfüllen. Für jemanden mit jemanden.
Es sei natürlich nachvollziehbar, dass hier auf Digitalisierung gesetzt werde.
Ich verstehe, dass die digitale Lösung die Lösung ist, die das Finanzamt am liebsten hat, weil es braucht weniger Personal, sondern jeder trägt so seins ein, in der Hoffnung natürlich, dass alles richtig ist.
Auf der anderen Seite?
Für die ältere Generation hätte ich mir eben gewünscht, dass es freigestellt ist, macht's in Papier. Und das Zweite ist, ihr könnt euch Unterstützung holen, auch von Verbraucherschutzverbänden. Das ist alles nicht befriedigend, weder für die Anwender noch für uns.
Doch die Grundsteuer ist nicht das einzige digitale Ärgernis.
Im ganzen öffentlichen Bereich hängen wir mit der Digitalisierung sehr stark hinterher.
Sagt Janette Hofmann, Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Im Zuge der Pandemie haben wir alle schmerzlich erfahren, dass unser Gesundheitssektor, aber auch der ganze Bereich der Schule sehr wenig digitalisiert ist.
Ihrer Meinung nach hatten Digitalthemen in der deutschen Politik lange Zeit keine Priorität.
Unser politisches System hat vielfach Leute in Entscheidungspositionen, die selbst schon älter sind und deshalb auch nicht so digitalisierungsaffin sind. Auch in der Politik, wenn man sich jetzt mal anguckt, wer unter den Mitgliedern des Parlaments sich für diese Themen interessiert, ist das ja eher die junge Generation. Die sind mit diesem Themenspektrum auch in ihren eigenen Fraktionen eher marginalisiert als hofiert worden.
Deshalb sei die Verwaltungsmodernisierung lange Zeit vernachlässigt worden.
Digitalisierung der Verwaltung, Verwaltungsmodernisierung, das fanden vielleicht viele Menschen unsexy.
Zumindest das Problem ist mittlerweile erkannt. Das Online-Zugangsgesetz sieht vor, dass Bund, Länder und Kommunen bis Ende dieses Jahres alle Verwaltungsleistungen auch digital anbieten. Der Gedanke? Dienstleistungen leichter verfügbar machen, auch von zu Hause aus. Doch die Umsetzung geht nach Einschätzung des Normenkontrollrats bisher zu langsam. Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Nachsehen.
Was hilft uns denn ein Prozess, der nicht gut und nicht bürgerinnenfreundlich ist, der aber dann auf einmal in die digitale Welt übertragen wird?
Kritisiert Lilith Wittmann, gelernte Fachinformatikerin und Internetaktivistin. Wittmann ist dafür bekannt, Sicherheitslücken in Online-Anwendungen aufzuspüren. Sie hat ein Datenleck in der sächsischen Schul-App Schoolio aufgedeckt. Daten von 400.000 Schülerinnen und Schülern waren damals potenziell frei verfügbar. In der elektronischen Brieftasche mit Ausweisfunktion, auch ID-Wallet genannt, hat sie ein Datenleck für Internetkriminelle gefunden. Ein grundlegender Denkfehler sei, Prozesse nur der Digitalisierung wegen zu digitalisieren.
Wir sehen das auch in der Verwaltung. Gerade zur Corona-Zeit wurden ja häufig einfach sehr schnell Verwaltungsdienstleistungen mal schnell digitalisiert, was dann so mehr oder weniger gut funktioniert hat. Da habe ich auch einige Dienstleistungen gesehen, wo dann tatsächlich der Offline-Weg deutlich schwieriger gemacht wurde oder vielleicht gar nicht vorhanden war. Also ich denke da an sowas wie Corona-Soforthilfen. Ich weiß nicht, wie man sich eine Corona-Soforthilfe in irgendeinem Bundesland in Deutschland nicht online beantragen konnte. Ich glaube, das ging nicht.
Dabei müsse es immer darum gehen, allen Menschen einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu öffentlichen Leistungen zu ermöglichen. Dabei könne man nicht nur auf Digitalisierung setzen, sondern müsse auch analoge Optionen vorhalten.
Wir haben einen ganz starken Trend zu mehr Digitalisierung und wir werden auch einfach irgendwann an diesem Punkt sein, dass vermutlich 98% oder 99% der Menschen in Deutschland das Internet aktiv benutzen. Aber wir dürfen ja trotzdem nicht anfangen, Leute, die sagen, ja, ich möchte aber nicht meinen Verwaltungstermin online buchen, den können wir ja nicht irgendwie den Zugang zur Verwaltung verwehren.
Denn dann bedeutet Digitalisierung zugleich Ausgrenzung.
Was quasi passiert ist, jedes Mal, wenn wir sagen, wir digitalisieren etwas, ohne zu schauen, wie funktioniert das für 100% der Gesellschaft oder wie verändern wir einen Prozess, dass er für alle funktioniert, schließen wir damit gewisse gesellschaftliche Gruppen aus. Wir müssen immer schauen, wie wir die wichtigsten Dienstleistungen unserer Gesellschaft für alle zugänglich machen. Und das machen wir vermutlich gerade nicht genug.
Genauso dann der Schritt, um rauszugehen, wir verlassen den WLAN-Einstellungsbereich.
Volkshochschule Köln. In einem belüfteten Seminarraum gibt Jochen Eickmeier einen Kurs zum Thema Android-Betriebssysteme auf mobilen Endgeräten. Die 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schauen konzentriert auf das Beamerbild. Zu sehen ist Eickmeyers Smartphone-Bildschirm. Er erklärt, wie Apps verschoben werden können, wie das WLAN eingerichtet oder die Lautstärke reguliert wird. Eickmeyer hat bald 25 Jahre Berufserfahrung. Er weiß, mit welchen Sorgen Menschen seine Kurse besuchen.
Digitaler Ärger ist es, wenn es überfordert. Ich glaube, das ist das größte Problem. Wenn man also tatsächlich zu viele Sachen machen muss, dann auch kein Erfolgserlebnis hat, also Informationen nicht findet zum Beispiel oder dann wirklich über die Seiten irrt und dann im Dickicht der Navigation der Seite sich auf einmal verliert. Ich glaube, das sind so die Momente, wo dann viele dann resignieren.
Und die Resignation unter den älteren Kursteilnehmern ist durchaus spürbar.
Mir war das wichtig, weil es bringt nichts. Ich habe so ein Gerät und ich kann damit nicht umgehen.
Das macht einen nervös, ne? Wenn man sowas hat.
Nein, es ärgert mich auch. Es verunsichert, je nachdem, bei vielen Sachen.
Mich ärgert eigentlich grundsätzlich, dass ich alles nur noch übers Internet regeln muss, kaufen muss, dass mich das ganz viele Stunden Lebenszeit kostet. Ich finde, das klaut mir meine Lebenszeit.
Genau an diesem Punkt setzt Caroline Bethge an, Medienpädagogin an der Volkshochschule Leipzig und zuständig für den Bereich Digitalisierung.
Der erste Schritt ist, die Haltung zu verändern, also eher so eine Offenheit und Neugier zu entwickeln und sich auch nicht unter Druck zu setzen. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, alles zu können. Digitalisierung ist ja nichts, was wie eine göttliche Plage über uns kommt, sondern die ist ja menschengemacht. Also letztlich alle Geräte, alle Software ist ja von Menschen entwickelt worden. Und ich finde, wir haben das schon in der Hand, das zu gestalten.
Deswegen haben Bethge und ihr Team das Modellprojekt Lernen vor Ort gemeinsam ins Netz entwickelt.
Ältere Menschen zum Beispiel müssen wir anders erreichen. Die brauchen einen viel persönlicheren Zugang. Oftmals sagen die auch, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Also ich weiß, wo ich ein Gerät kaufen kann, aber ich weiß gar nicht, wer mir dann eigentlich das beibringt, wo ich meine Fragen stellen kann, die mir eigentlich total dumm vorkommen. Dafür gibt es halt wenig Anlaufstellen, die so richtig einen niedrigschwelligen Zugang bieten können.
Ausgebildete Technikbotschafter im gleichen Alter sollen diesen niedrigschwelligen Zugang bieten. Bethge spricht auch von Peer-Learning, Lernen auf Augenhöhe. Ziel sei neben der Bedienung von Geräten auch ein grundlegendes Verständnis für die digitale Welt.
Zusammenhänge zu erkennen, sie kritisch, ethisch zu bewerten, zu reflektieren und dann eben auch diese Handlungskomponente, also sagen zu können, ich benutze Medien auch, um aktiv meine Umwelt mitzugestalten und um auch an der Gesellschaft zu partizipieren. Ich bin nicht medienkompetent, nur weil ich ein Gerät an- und ausschalten kann.
Dass Digitalisierung nicht etwas ist, das einbahnförmig verläuft, sondern da haben wir Wahlmöglichkeiten als Gesellschaft. Und auf die Art und Weise, wie wir uns vernetzen, können wir ganz klar Einfluss nehmen.
Stimmt Professorin Janette Hofmann von der FU Berlin zu. Die Gesellschaft neige dazu, der Digitalisierung zu viel Handlungsmacht zuzuschreiben. Das Internet könne keine Probleme verursachen, sondern nur verstärken.
Generell würde ich sagen, wäre es naiv anzunehmen, dass die Welt an der Digitalisierung genesen kann. Viele der Probleme, die wir heute dem Internet zuschreiben, haben doch eher was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die wir ändern müssen.
Dafür müsste der Zugang zur digitalen Welt und ihren Möglichkeiten gerechter werden. Denn bisher nutzt das Internet nicht allen gleichermaßen.
Die Digitalisierung führt nicht zu einer Einebnung sozialer Ungleichheit, sondern sie scheint sie sogar noch zu vergrößern. Diejenigen, die gut ausgebildet sind, profitieren enorm von dem Informationsreichtum, den das Digitale zur Verfügung stellt. Sie profitieren auch von den Möglichkeiten, sich selber öffentlich artikulieren zu können. Wir können heute Blogs schreiben, wir können Podcasts aufsetzen. Und die Menschen, die gut ausgebildet sind, die kommen auf diese Weise noch besser zur Geltung. Und sie dominieren auch den öffentlichen Diskurs. Und bei den Leuten, wo es drauf ankäme, dass wir von ihrem Leben mehr erfahren, ist es so, dass die eher stiller werden und noch weniger zu sehen sind im Digitalen. Also hier sehen wir einerseits große Integrationseffekte, gerade auch über Sprachräume und geografische Distanzen hinweg. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Kommunikation starke polarisierende Effekte, die Ich würde sagen, diese beiden Bewegungen, die heben sich nicht wechselseitig auf. Das würde ich nicht sagen. Aber sie finden doch parallel zueinander statt, sodass man nicht sagen kann, das Internet polarisiert oder spaltet, weil es gleichzeitig immer auch was anderes tut.
Die Stiftung Neue Verantwortung, eine Denkfabrik für digitale Technologien, Politik und Gesellschaft, hat die digitale Nachrichten- und Informationskompetenz der Bundesbürger untersucht. Der Studie zufolge verfügt nicht mal jeder Fünfte der Befragten über eine hohe Nachrichten- und Informationskompetenz im Digitalen. Fast die Hälfte der Befragten liegen dagegen im niedrigen Kompetenzbereich. Dabei scheint das Alter eine Rolle zu spielen, aber auch der Bildungsabschluss. Besonders nachrichtenkompetent zeigten sich demnach hochgebildete Teilnehmer zwischen 18 und 39 Jahren. In einem Statement der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina zu Digitalisierung und Demokratie von 2021 heißt es:
Funktionierende Demokratien sind darauf angewiesen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger umfassend informieren und miteinander austauschen können.
Voraussetzung dafür ist zum einen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft einen gleichberechtigten Zugang zum Digitalen haben. Beim Glasfasernetz hinkt Deutschland im internationalen Vergleich deutlich hinterher. Laut aktuellen Zahlen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, liegt Deutschland auf einem der hinteren Plätze. Ein starkes Gefälle beim Zugang zu schnellem Internet gibt es auch zwischen Stadt und Land. Erhebungen zeigen, dass in deutschen Städten 3/4 der Haushalte über eine schnelle Gigabit-Verbindung verfügen. In ländlichen Gemeinden sind es nicht mal 1/4 der Haushalte. Hinzu komme:
Ganz klar ist digitale Bildung ein krasses Problem,
gibt Internetaktivistin Lilith Wittmann zu bedenken. Und sie meint damit etwa den Umgang mit dem Schulfach Informatik. Eine Anfrage an die Kultusministerien der Länder zeigt dabei ein gemischtes Bild. Sachsen und Bayern haben Informatik etwa als Pflichtschulfach implementiert. In Hamburg, Thüringen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Rheinland-Pfalz steht es als Wahl- bzw. Wahlpflichtfach zur Verfügung. Schleswig-Holstein prüft derzeit eine Einführung als Pflichtfach und aus Bremen heißt es auf Deutschlandfunk-Anfrage:
Im Moment gibt es in Bremen und auch bundesweit eine Diskussion über das neue Fach Informatik. Jedes neue Unterrichtsfach bedeutet immer eine Veränderung der Stundentafel, da auch nicht beliebig Stunden aufgestockt werden können.
Lilith Wittmann wünscht sich in Zukunft mehr IT-Kompetenz auf allen Ebenen, für Bürger, Staat und Verwaltung. Damit alle Menschen gleichermaßen von der Digitalisierung profitieren und sie das Internet und digitale Werkzeuge ganz selbstverständlich nutzen können.
Das war der Hintergrund. Digitale Verzweiflung, Teil 1 der Reihe über alltägliche Ärgernisse. Eine Sendung von Antran, Redaktion Monika Dittrich. Im zweiten Teil geht es um Grenzen von Gleichheit. Wir fragen, wem gehört die Grünphase im Straßenverkehr? Alle Teile der Reihe alltägliche Ärgernisse können Sie in unserer Audiothek-App nachhören und überall, wo es Podcasts gibt.